Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Vielen, vielen Dank fürs Hören, ob als Download oder auch im Stream. Ich bin Axel Metz, sage danke auch fürs Liken auf Facebook und Instagram. Diesen Podcast gibt es jede Woche, wo ihr Podcasts hört, auf Spotify, auf Amazon, Apple, Google Podcast, auf AudioNow, Deezer, TuneIn und wo immer es Podcasts gibt. Dankeschön für jede Empfehlung an Freunde, Bekannte, Kollegen, Verwandte. Danke auch für jeden Follower. Und jetzt kommen wir zu meinem heutigen Gesprächsgast. Eine Legende des Ostrock der 80er Jahre. Rockhaus-Sänger Mike Kilian. Wir haben uns vor einem Konzert in Pirna getroffen. Viel Spaß.
Das ist schon mal cool, an einem ungewöhnlichen Platz einfach mal miteinander zu sprechen. Ich freue mich, Mike, dass du hier bist in Pirna. Wir sitzen in der Babitschka. Das ist schon lustig.
Ja, genau, in einem schönen tschechischen Restaurant und ich genieße gerade ein schönes alkoholfreies Bier. Wer es glaubt, wird selig. Und du wirst gleich einen Kaffee bekommen und freue mich ebenfalls, mit dir zu reden.
Ihr wart gestern in Döbeln und es muss wohl ziemlich gut gewesen sein.
Es war voll, es war super Stimmung, wie auch bei all den anderen Konzerten. Also man merkt, die Leute sind ausgehungert und nach dieser langen Zeit. Aber zum Glück muss ich auch sagen, wenn wir mal auf Tour sind, so alle zwei Jahre, jetzt natürlich bedingt länger nicht, ist eigentlich die Stimmung bei uns immer sehr toll. Und das freut uns selber eigentlich immer auch noch wahnsinnig. Und wie gesagt, heute ist natürlich sind wir wieder oberhappy, weil Pirna ist ausverkauft. Und insofern sehen wir dann auch schon in Richtung, mit einem weinenden Auge in Richtung Ende. Nächste Woche ist dann Halle und dann ist Berlin halt der krönende Abschluss immer im Kesselhaus und da wird es bestimmt auch wieder voll und gut.
Dann ist erstmal wieder Rockhaus durch für dieses Jahr. Ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, als ich zum ersten Mal von euch gehört habe, da war ich noch, also gerade auf dem Weg Teenager zu sein und habe da im Plattenladen in meiner Heimatstadt Zwickau diese LP gesehen, Bonbons und Schokolade. Und die musste ich mir, also erstens mal hat sie mich interessiert, zweitens mal stand dann fetziger Name drauf, Rockhaus. Und das war ja für Bands eigentlich in der DDR eigentlich schon ein viel zu cooler Name. Wie habt ihr den damals an der Zensur vorbei durchgekriegt?
Ich glaube, das ist da müsste eigentlich Herr Peter antworten, weil er hat es eigentlich erfunden, da war ich noch gar nicht bei. Und wir hatten, glaube ich, gar keine Probleme oder eher. Und er kam auf die Idee, weil es gab, glaube ich, eine... Müsste jetzt lügen, aber es würde jetzt passen. Ich glaube, eine tschechische Platte, die Rockhaus hieß, allerdings in Englisch geschrieben. Und er hatte dann irgendwie so die Idee, auch wäre doch cool eigentlich den Namen in Deutsch. Und so ist dann halt Rockhaus entstanden. Und da, sagen wir mal, sind wir noch mit blauem Auge. Wir sind eigentlich sowieso mit blauen Augen an der Zensur vorbei, weil als wir so bekannt wurden, hat man eigentlich die Zügel schon locker gelassen, weil man gemerkt hat, man kann mit dem Volk jetzt hier nicht mehr machen, was man will. Früher warten auf, weiß ich, bei Karat und den anderen Bands, die mussten dann halt noch so, der Vogel fliegt irgendwo hin und man wusste genau, was gemeint ist. Aber wir konnten eigentlich schon deutlicher werden. Teurer.
Für mich wart ihr so ziemlich mit die Ersten, die die 80er Jahre eingeläutet haben in der DDR-Musik. Vorneweg die ganzen Bands, die gab es ja dann schon alle ewig, also die Pudis und City, Karat und so weiter und so fort. Selbst Silly sind ja in den 70ern noch auf die Beine gestellt worden. Ich hatte damals so das Gefühl, jetzt kommt plötzlich der frische Wind rein. Und wenn man Bonbons und Schokolade anhört, es ist eigentlich pure Spielfreude zu hören.
Ja, wir hatten, also ich glaube, es war alles genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir hatten einfach super Glück, dass wir damals auch vor den Pudis gespielt haben. Dadurch haben wir den Plattenvertrag bekommen, weil da eben Leute bei dem Konzert saßen. Dann hatten wir Glück mit dem Cover, das ist für viele auch stellenweise aussah wie ein Westcover, weil du schon sagst, Rockhaus stand, dann standen ja schon wie drei Hits drauf, also Bonbon, Schokolade, Ferien mit Helene und viele haben die Platte auch gekauft, weil sie dachten, es ist eine Westband irgendwie, weil man hat ja angestanden und musste ja alles irgendwie, wusste nicht, was man an der Kasse erwartet. Aber letztendlich hatten wir einfach Glück. Wir waren sozusagen so diese Teenager, die man so aus dem Westen kannte, wie Nena oder was weiß ich, irgendwie diese, was auch vielleicht, wir haben uns damals gar nicht so einen Kopf gemacht, aber unterschwellig, wenn man jetzt heute zurückguckt, waren wir praktisch, wie du sagst, wie so ein neuer, frischer Wind da. Und davon haben wir profitiert und Glück gehabt, aber ohne, dass wir uns Gedanken gemacht haben. Haben wir uns eigentlich erst jetzt so im Nachhinein mal gemacht. Und eigentlich auch gut, dass man sich keine Gedanken gemacht hat, sondern dass es einfach so passiert ist.
Wie ist es denn eigentlich zu euch gekommen, als wenn du hast gesagt, du bist nicht gleich am Anfang mit dazu gestoßen?
Ja, erst war Herr Peterreit und der Ingo Griese war, glaube ich, noch bei damals, also Ingo York jetzt. Da war noch ein anderer Sänger und ein anderer Schlagzeuger, dann kam Heinz dazu und dann haben die praktisch einen Sänger gesucht, weil der so Knötchen bekommen hat am Hals und dann wiederum war Rockhaus mit jemandem auf der Musikschule, so ein Bluesmann, der Peter Pabst. Und der kannte mich wiederum, weil ich mit meiner damaligen Band, also so amateurmäßig in so einem Jugendclub geprobt habe. Und der sagte zu Rockhaus, du, ich kenne da einen, der brüllt rum wie am Spieß. Der könnte vielleicht was für euch sein. Und dann hat der uns praktisch verkuppelt und dann bin ich irgendwann im Proberaum gelandet, wo ich, was ich auch schon mal gerne erzähle, unter dem Scheißrohr stand, weil das der einzige Platz war, wo ich stehen konnte, weil er ansonsten zu niedrig war. Hab also immer über mir die Toilettenspülung gehört, außer wenn wir hier Krach gemacht haben. Und ja, und dann haben wir zusammen gespielt und dann haben mir die Jungs dann, die haben natürlich cool getan und haben gesagt, naja, wir sehen uns dann, wir rufen dich an vielleicht und so. Aber später haben die Jungs gesagt, eigentlich schon nach den ersten Tönen war klar, ich bin der Mann und ich selber kann das auch nur zurückgeben. Nach den ersten Tönen wusste ich, mit denen will ich Musik machen.
Das ist lustig, weil als wenn man ganz jung ist, dann fährt man da irgendwie auch so ein bisschen drauf ab, sozusagen, ja, wir hören voneinander. Irgendwie findet man das cool, oder? Selbst wenn man begeistert ist voneinander.
Ja, ja, das war ja auch so anderen Bands gegenüber damals. Man hat nie so richtig zugegeben, ey, ihr seid ja toll. Jetzt natürlich, wenn man älter ist, klar macht man das und da erzählt man auch diese Geschichten. Aber damals war man eben total cool und selber nur cool. Und die anderen, naja, mal gucken und so.
Wer hat dich eigentlich so musikalisch geprägt?
Oder waren viele. Also Luciano Pavarotti zum Beispiel, Freddie Mercury, dann auch von Journey, der Sänger, Steve Perry, Frank Sinatra. Also es geht bei mir ein bisschen bunt durch. Meine musikalische Ausbildung, weil ich hatte dann bei Rockhaus die ersten Konzerte, bin heiser geworden, was ich gar nicht kannte. Und dann bin ich zum Glück an eine sehr tolle Gesangslehrerin gekommen, Frau Gendries, die heute leider nicht mehr unter uns weilt. Aber die machte mit mir praktisch so italienische Musik wie O Donna Mobile und so, weil sie eben so auch sagte, die italienische Sprache ist toll für Vokale und für Singen und so. Und die brachte mir eigentlich alles bei. Und da blieb auch viel hängen, oder war für mich schon immer, dass ich halt so eine Sache, so Luciano Pavarotti schon immer toll fand. Und ja, da ist so mein Background her und die Frau Gendries hat mir praktisch das Gerüst sozusagen beigebracht.
Welche Band oder welcher Musiker hat in dir den Wunsch erweckt, selber auf die Bühne zu gehen und loszulegen?
Das kann ich gar nicht genau sagen. Für mich war es damals so die Ilja Richter-Zeit, so die Disco jeden Sonnabend. Und das habe ich gesehen und ich fand irgendwie alles toll. Also von Sweet, Slade, Rubets und was da alles lief. Ich bin ja erst später so auf den Led Zeppelin und Stones und dass es auch noch andere Musik gibt. Damals war ich noch halt so ein bisschen der jugendliche Kasperkopf, der das mochte. Und dann habe ich halt, was weiß ich, mich in meinem Zimmer eingeschlossen, zwei Stöcker genommen und habe versucht zu trommeln, bis meine Mutter reinkam und vor lauter Staub nichts mehr gesehen hat. Oder ich habe mir so einen Holzball, so einen Besen genommen, eine Schnur dran gemacht und so getan, als wenn es Gitarre ist. Also da war irgendwie schon so irgendwie klar, aber es war jetzt nicht direkt irgendwie eine Band, sondern einfach das Gucken im Fernsehen, oh, das will ich auch. Und dann zum Glück irgendwann hat mein Vater mir eine Gitarre geschenkt, und die ich mir so gestimmt habe, dass es irgendwie funktioniert hat. Später habe ich es dann auch mir selber beigebracht. Und ja, und dann kam es mit der Lehre, dass das zufällig bei so einem ersten Gespräch, jeder sollte sagen, was er so für Hobbys hat, und da war einer bei, der spielte Schlagzeug, einer der Gitarre und so, und dann haben wir uns danach in der Pause getroffen und haben eigentlich meine erste Band praktisch, Deus hießen die damals, wo dann nachher auch der Peter Pabst dazu kam und das dann wieder mit Rockhaus weiterging und dann war es klar.
Es geht ja dann üblicherweise immer mit Nachspielen los. Was habt ihr so am Anfang gespielt?
Wir hatten Police. Dann hatten wir amerikanisches Zeug, also so wie Journey, und wir hatten CC Top. Und wenn wir gar nichts mehr oder wenn die Leute uns nicht hören wollten, dann haben wir meistens einen Blues gespielt. Und ich habe immer gesagt, der ist von Rory Gallagher, der natürlich nie von Rory Gallagher war. Aber wir haben auch schon am Anfang eigentlich angefangen, eigene Musik zu machen. Aber man musste sich natürlich klar mit anderen Songs über Wasser halten, weil sonst hast du halt dein Bierglas in den Kopf gekriegt. Und weil damals haben wir ja noch, was weiß ich, 4 Runden zum Tanz gespielt, so 4 Stunden und selbst aufgebaut und abgebaut, also die ganze harte Schule durch. Und da musstest du schon ein bisschen tricksen, um das Volk sozusagen bei Laune zu halten. Was uns dann zum Glück nachher mit Bonbons und Schokolade da war, dann vorbei mit Nachspielen. Und da waren wir dann die glücklichen Jungs, die endlich eigene Musik den Leuten vortragen konnten.
Weil du sagst, ihr seid gestartet mit The Police. Das war so damals so mein erster Impuls, als ich reingehört habe in die Platte. Ich hatte sofort The Police und Sting im Hinterkopf.
Ja, will ich gar nicht von der Hand weisen. Da waren wir sicherlich stark beeinflusst. Und bei der zweiten Platte nachher, da war es so ein bisschen Funky-Zeug so, wo wir uns erstmal so ein bisschen finden mussten. Also da letztendlich sind ein paar tolle Stücke drauf, aber so richtig glücklich waren wir. Wir wussten einfach noch nicht so, wohin. Und dann kam ja leider die Armeezeit, die andersrum wieder dafür gesorgt hat, dass er in uns praktisch die ILD rangewachsen ist. Und wiederum wir das Glück hatten, dass wir damit praktisch von dieser Boyband weg waren und zum Glück, was ja nicht viele Bands geschafft haben, dann den Sprung sozusagen zu einer erwachsenen Band. Und deshalb ist ILD eigentlich so unser Meilenstein. Aber ich würde jetzt Bonbons und Schokolade nie verleugnen oder mich dafür schämen, weil um Gottes Willen, ich war damals so jung und brauchte das Geld. Nee, natürlich nicht. Aber es war der Einstieg und damals war es so. Also ohne Bonbons würde ich heute hier nicht sitzen. Und insofern war das eine tolle Zeit würde mich dafür auch nie entschuldigen wollen.
Ich werde das, glaube ich, auch nie vergessen. Ich schleppe das auch immer rum über die ganzen Jahre, dieser Song Bonbons und Schokolade. Mir wird ganz schlecht davon. Also so dieses Her damit, ich will das alles haben und ich weiß, dass es nicht gut ist für mich, aber trotzdem. Dieser Spirit hat mich sehr, sehr begeistert als Teenager.
Ist interessant, dass du das sagst, weil ich finde immer schön, wenn man Texte nicht erklären muss, sondern wenn jeder so seine eigenen Gedanken dazu hat, weil mein Gedanke war eigentlich, dass ich Geburtstage gehasst habe. Und für mich war es immer ein Albtraum, wenn am Geburtstag ich da gesessen habe und die ganzen Verwandten und alle waren da und irgendwann sagte dann mein Onkel, hol doch mal die Gitarre und spiel da mal was. Und dann habe ich meine Gitarre geholt und konnte so meine 3 Griffe und fing dann an und ungefähr nach gefühlten 10 Sekunden sagte mein Onkel dann, ach Mensch, übrigens, ich muss noch Winterreifen aufziehen und dann fing meine Tante irgendwie an, ist noch Kuchen da und so und dann bin ich wieder mit meiner Gitarre aufgestanden und rausgegangen und das habe ich gehasst und ich glaube, daraus ist all dieser Wut und oder weiß ich, dieser Frust da irgendwie in dem Song für mich so irgendwie abgearbeitet, weil ich das bis heute noch nicht gerne mache. Also das ist leider so hängen geblieben. Ich meine, natürlich, nachher gehe ich auf die Bühne und spiele, da wollen mich die Leute eher hören. Aber so auf irgendwelchen Festen oder so mache ich das äußerst ungern, wenn dann irgendeiner sagt, hol da mal Gitarre und spiel da mal hier irgendwas oder so. Ja, das ist immer noch so ein bisschen hängen geblieben von damals.
Kindergeburtstag ist durchaus eine ernstzunehmende Strafe. Und das Allerschlimmste ist, komm, spiel doch mal was. Und das bringt ja dann bei vielen Kindern dann irgendwann, nee, dann stelle ich das Gerät in die Ecke und spiele eben nicht mehr. Bei dir hat es dann trotzdem dazu gereicht, dort zu sagen, was hast du eigentlich gelernt beruflich?
Facharbeiter für Lagerwirtschaft hieß das, also Lagerarbeiter. Aus dem einfachen Grund, weil ich viel zu spät irgendwie mich überhaupt, ich hätte also irgendwo in einer Fabrik mit Schweine zerlegen können oder in irgendeiner Glasfabrik anfangen können oder in einem Kaufhaus unten im Lagerbereich. Und das fand ich erstmal irgendwie, dachte, okay, ziehst, weil irgendwie im Hinterkopf war, eigentlich will ich das alles nicht, sondern irgendwie Musik machen, aber ich wusste noch nicht genau, wie und wo und wann. Und dann habe ich eine Lehre durchgezogen und alles. Dann war ich Verkäufer in einem Spielwarenladen. Und dann dann fing das schon mit Rockhaus an. Und dann sagte Heinz gleich zu mir, du musst aufhören zu arbeiten oder Teilzeit nur noch, weil, wie ich vorhin ja schon andeutete, wir ja so 4 Stunden zum Tanz. Und dann, damals sind wir selber noch mit dem LKW losgefahren, haben aufgebaut. Also du bist, weiß ich, um 3 Uhr losgefahren, warst irgendwie um 8 Uhr da, hast dann 5 Stunden gespielt, bist dann wieder 3-4 Stunden nach Hause und dann bist du morgens um 6 irgendwie ins Bett gefallen. Und da habe ich dann in so einer in Bibliotheken gearbeitet als entweder musste ich Kohlen hochholen, Bücher abstauben oder Bücher rumsortieren und das irgendwie so ein paar Stunden. Und dann kam zum Glück, hatten wir so eine Art Berufsausweis. den wir schon vorläufig bekommen haben. Also so sozusagen ein Vorzugsgeschenk vom Staat oder was weiß ich, wie von der Musik, der Ostmusikindustrie, wie man so will, weil wir hatten ja dann diese Bonbons und Schokolade, waren sehr erfolgreich damit, haben unheimlich viele Platten verkauft und dann wollten die natürlich mit uns Devisen verdienen und später sind wir ja auch mit der ELD, durften wir dann praktisch auch schon in den Westen fahren und so. Und dann haben wir halt diesen Berufsausweis gekriegt, wo wir praktisch dann nur noch Musik gemacht haben und das von da an dann ab den 80ern dann das halt mein Beruf war.
Das ist das Spannende, als Amateurband eine LP machen zu dürfen. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Wie seid ihr zu den Pudis gekommen, um dort ins Vorprogramm dort reinzusteigen und dann dort Richtung Album zu kommen?
Also wie es genau zu dem Pudis-Konzert kam, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es war damals in Suhl. Und in Suhl gab es immer so eine Art, wie so eine Art Werkstattwoche, wo so Amateurbands gespielt haben. Und wie jetzt der Deal zustande kam, dass wir vor dem Pudis spielen durften, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wie ich vorhin schon erwähnte, der Zufall halt, dass da auch noch die beiden von Amiga saßen, also die einzige Plattenfirma, und die halt so, ja, überrascht oder was weiß ich, jedenfalls, weil wir haben da den Saal gerockt, natürlich die Pudis nachher obermäßig, war ja kein, ist ja klar, aber wir eben auch, und die waren halt so von der Frische wahrscheinlich und von all dem so angesteckt, dass die dann Reini, also Herrn Peterreit, eine Woche später angerufen haben und haben gesagt, Jungs, wir fanden euch so toll, habt ihr denn mehr Songs als nur die paar? Und hatten wir natürlich nicht, aber dann haben wir uns schleunigst hingesetzt und haben Songs gemacht und ja, und dann hatten wir das Glück und waren praktisch wie die erste Liga im besten Studio und durften aufnehmen. Haben natürlich klar davon geträumt, berühmt und reich zu werden und lauter Mädels vor der Tür und wussten aber nicht, ob das passiert. Aber letztendlich war es dann praktisch so, weil es war stellenweise wie Beatles-Zeiten. Wir sind dann aus dem Clubhaus hinten raus und da stand eine Traube von 50, 60 kreischenden Mädels, die wollten Autogramme und so. Also war echt eine irre Zeit. Und jetzt hat es natürlich ein bisschen abgenommen, weil die 60-jährigen Damen schreien nicht mehr, stehen auch nicht mehr so lange hinten, weil sie es nicht mehr können. Aber zum Glück haben wir immer noch Fans da auch, und auch Jüngere wieder, sagen wir, die nachgewachsen sind oder die uns durch die ELD, wo sie auch nicht wussten, was weiß ich, zum Beispiel mich zu lieben, da haben mich auch unheimlich viele aus dem Westen, die nicht wussten, dass wir jetzt aus dem Osten sind, wo das mal vergessen, die einfach den Text toll fanden. Oder eine schöne Geschichte, die ich auch immer gerne erzähle, wir haben in Hamburg gespielt damals und da kam ein Riesen vor Lindenberg. Und da kam ein riesengroßer Typ auf mich zu und ich dachte, jetzt haut er mir auf die Schnauze und sagt, du bist doch der hier mit mich zu leben hier. Und dann sagte er, ich war im Knast und der Song, der hat mir Kraft gegeben, danke. Da bin ich dann mit fast runtergerutschtem Herzen, aber stolz wie Bolle von dann. Ja, das ist schön, wenn man so eine Geschichte hat.
Ich kann mich noch gut dran erinnern, in der DDR Bravo im Neuen Leben stand dann plötzlich Rockhaus zur NVA. Ihr wart da nur gerade auf einer Welle des Erfolges und sozusagen in der kleinen DDR absolute Superstars und plötzlich geht's euch wie Elvis und ab zur Armee. Was ging euch damals durch den Kopf?
Ja, wir haben es natürlich gehasst. Also wir haben auch den Artikel gehasst vom Neuen Leben, aber wir konnten uns leider nicht gegen wehren. Damals ging es noch nicht, dass du vor Gericht ziehen konntest. Also da wären wir eher, weiß ich, im schwarzen Knast irgendwo verschwunden, weil das nach außen den Anschein natürlich hatte, wir haben da Holiday und Sunshine und liegen da den ganzen Tag nur rum, was ja leider nicht so war. Letztendlich waren wir froh, dass Günter Vosilus, der uns damals der Bonbons und Schokolade geschrieben hat, von der Musik her, und der auch am Anfang mit uns so Sachen produziert hat, der hatte Einfluss oder irgendwelche Kanäle, dass er wenigstens dafür sorgen konnte, dass wir zum selben Zeitpunkt zur Armee kommen, weil ansonsten wäre es mit Rockhaus das gewesen. Das ist gar nicht passiert, ging nicht, weil wir nicht, bis ich alle Gliedmaßen dran waren, hätten jetzt sagen können, guck mal hier, nur ENB, geht nicht. Und dann haben wir das halt durchgezogen und also war wirklich die schlimmste Zeit. Also wird ja jeder wahrscheinlich erzählen, ich brauche keine Armee, also keine Armeezeit und bin Pazifist durch und durch, aber das typische Jahr mussten wir genauso wie jeder andere und das war auch eigentlich ganz gut so, weil am Anfang haben die selbst da bei der Armee immer noch gedacht, wir haben wir haben uns ja die Haare kurz geschnitten und die haben uns stellenweise nicht erkannt, was wir ja auch gut fanden. Und dann morgens beim Appell um 6 Uhr, dann wurden immer nur 4 Namen aufgerufen, unsere. Und wenn die dann so, hallo, ja, 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 dann wurde losmarschiert. Und dann nachher, nach einem guten Jahr, konnten wir dann praktisch schon ein bisschen anfangen, Musik zu machen. Und wir haben einen Chor gegründet, diese Kompanie war bekannt dafür, dass die immer singen, hier auf zum Kommen von den ganzen Mist. Und damals war auch noch Frank Gala mit uns da zu derselben Zeit. Also das war auch noch wieder ein lustiger Zufall. Und dann haben wir gesagt, wisst ihr was, wir gründen hier einen Chor und dann verpissen wir uns einfach und haben praktisch Freizeit. Und dann haben wir natürlich rumgefragt, die anderen Soldatenjungs, Jungs, wollt ihr mitmachen? Ich, so, ich bin doch nicht blöde, hier so ein Schwulenchor, hier kein Bock und die scheiß Lieder und so. Dann hatten wir letztendlich 30 Mann zusammen, haben uns schön verpisst. Dann hatten wir auch die ersten Auftritte, kamen sturzbetrunken natürlich nach Hause, weil der Auftritt, 3-4 Armeelieder, so, dann zack, wieder in den Bus. Und am nächsten Tag hätten wir einen Fischerchor aufmachen können mit Tausenden von Leuten, weil die das alle mitgekriegt haben. Und insofern mussten wir dann sagen, bei 50, 60 Mann, Jungs, jetzt geht's nicht anders. Und insofern hatten wir auch mit den anderen Jungs noch eine schöne Zeit, weil man konnte sich halt mal ein bisschen verdrücken oder mal ein paar Stunden mehr schlafen. Und einer musste immer Wache stehen und bis, falls irgendein Offizier kommt. Und dann haben wir so getan, als wenn wir geprobt haben. Und am Ende dann nachher, dann durften wir sogar in den letzten Monaten Musikinstrumente mitbringen und dann, da sind auch schon dann viele Sachen von der ILD entstanden.
Das Album hat mich auch damals sehr, wie soll ich das sagen, also beeindruckt, weil das war nicht mehr Musik, wo es heißt, na, für DDR ganz gut, sondern das war ganz gut, das war gut. Das ist mir zu der Zeit mit zwei Bands passiert. Das sind Pankow und ihr, wo man also wirklich so vom Sound, von der Attitüde, von den Texten her nicht mehr sagen kann, naja, für DDR schon ganz schön toll. In was für einer Situation habt ihr diese LP damals aufgenommen?
Na, wie ich schon sagte, stellenweise bei der Armee, dadurch hängt natürlich sicherlich auch ein bisschen die Traurigkeit, der Frust da so mit drin oder wie Gefühle, so eine auswegslose Geschichte. Dann natürlich danach und wir haben auch gar nicht so drüber nachgedacht, ob wir jetzt, dass wir mit dem Album erwachsen werden oder ob wir jetzt weiterhin berühmt oder ob wir anknüpfen oder so. Wir wollten einfach bloß wieder Musik machen, die Armeezeit vergessen und hatten zum Glück ja tolle Gelegenheiten. Da war ja auch zum Beispiel Jürgen Ehle, der ja auch zwei Sachen produziert hat. Wir hatten ja erst so eine Art Quartett-Single. Eigentlich ein komischer Name, sowas gibt es heute glaube ich gar nicht mehr. Und dann kam praktisch dieses, dann haben wir ja praktisch das Album im Prinzip selber produziert und das ist dann nochmal praktisch das Album wurde, mit dem wir praktisch ja heute noch jeden Song spielen, der zeitlos ist irgendwie, ja einfach ein, oder ILD, sagen wir mal, wie Dirk Michaelis immer so schön sagt, er hat sein Als ich fortging Yesterday und wir haben mit ILD sozusagen unser Yesterday und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn eine Band irgendwas hinterlässt oder irgendwas geschrieben hat, was irgendwie so in so einer Art bleibt und da sind wir alle eigentlich sehr stolz drauf und insofern war einfach wieder eine schöne Fügung mit dem Album.
Axel trifft Mike Kilian von Rockhaus. Am 3. Dezember spielt die Band in Halle im Volkspark, einen Tag später am 2. Advent in Berlin im Kesselhaus. Mehr Infos auch zur Band findet ihr auf rockhaus.net. Und ja, wir hatten noch mehr zu bereden. Das hört ihr dann nächste Woche in der nächsten Podcast-Folge. Wenn es euch gefallen hat, was ihr gehört habt, gerne liken auf Facebook, abonniert uns auch auf Instagram und natürlich auch auf eurer Podcast-Plattform. Sagt's gerne weiter. Axel trifft gibt's immer kostenlos neu am Donnerstag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.